ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Das ist der Spruch über dieser neuen Woche und ich begrüße Sie ganz herzlich am Sonntag Jubilate. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Jawohl. Vielen Dank. Ich lade Sie ein, das Lied 285 aufzuschlagen. Das ist eigentlich ein Gebetslied. Schwester Christel wird uns diese drei Strophen spielen und wir können sie doch im Herzen mitlesen und mitbeten. Beten. Herr Jesus, ja, danke, dass wir auf dich sehen dürfen heute Morgen und auf dich hören. Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir möchten dir ganz herzlich danken. Du schenkst uns sehr viel Gutes. Wir danken dir, dass du uns so im Frieden in unserem Land leben lässt. Wir danken dir von Herzen auch dafür, dass wir feste Häuser haben, dass wir genug zu essen haben und sauberes Wasser und gute Luft. Wir danken dir auch dafür, dass wir gesund genug sind, um heute Morgen hier zusammen zu sein, dass wir einander sehen können und miteinander auf dich hören dürfen. Herr Jesus, du bist ein guter Heiland und wir möchten dich gerne loben. Und wir danken dir, dass wir auch uns eins machen dürfen mit dem Text dieses Liedes. Herr, ich komme zu dir und ich stehe vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen. Du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen. Herr, ich baue auf dich. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Lege ein neues Lied in meinen Mund. Fülle mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst dein Lob in mir. Herr Jesus, und danke, dass wir mit dem, was uns ganz persönlich bewegt, jetzt auch in der Stille vor dir sein dürfen. Danke, dass du uns gehört hast. Amen. Heute Morgen geht es um eine besondere Liebesgeschichte. In der Bibel wird ja immer mal die Beziehung zwischen Gott und Mensch mit einem Ehebund verglichen. Und wir gehen auf die Hochzeit des Lammes zu. Hochzeit ist was Tolles. Und ich möchte als Schriftlesung gerne aus Offenbarung 19, ab Vers 6 lesen. Ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar. Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen, also die Gerechtigkeit von Jesus. Und er sprach zu mir, schreibe, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. So sehr geliebt. Wir schlagen das Lied Nummer 12 auf, ein Loblied, O Gott, dir sei Ehre, der Großes getan, du liebtest die Welt. Wir hören eine Strophe und dann sprechen wir die drei Strophen miteinander und als Abschluss den Refrain. Und dann hören wir noch mal eine Strophe. Nummer 11. Gott, dir sei Ehre, der Großes getan. Du liebtest die Welt, nahmst der Sünder dich an. Dein Sohn hat sein Leben zum Opfer geweiht. Der Himmel steht offen zur ewigen Freud. O große Erlösung, erkauft durch sein Blut, dem Sünder, der glaubt, kommt sie heute zugut. Die volle Vergebung wird jedem zuteil, der Jesus erfasset das göttliche Heil. Wie groß ist sein Lieben, wie groß ist sein Tun, wie groß unsere Freude in Jesus zu ruhen. Doch größer und reiner und höher wird's sein, wenn jubelnd und schauend wir droben ziehen. Den Herrn, preist den Herrn, Erde, hör diesen Schall. Preist den Herrn, preist den Herrn, Völker, freuet euch all. O kommt, zu dem Vater. In Jesus wir nahen und gebt ihm die Ehre, der Großes getan. Einfach schön, gell? Preis den Herrn. Ja, vielen Dank. Kostbarkeiten aus dem Buch Jeremia. Vor einigen Wochen hatten wir schon eine dieser Kostbarkeiten mal miteinander betrachtet, Jeremia 1, wo Gott diesen Mann beruft und Jeremia sagt, ich bin zu jung, ich kann das nicht. Jeremias Botschaft, die er im Namen Gottes ausrichten soll, hat eigentlich immer zwei Schwerpunkte. Das eine ist, er muss dem Volk sagen, ihr seid schuldig geworden. Es sind auch ganz ernste Gerichtstöne. Aber auf der anderen Seite immer und immer und immer neu diese große Liebe, die Gott zu Israel hat, Worte voll lockender, rufender Gottes Liebe. Und diese beiden Schwerpunkte werden wir heute in dem Kapitel 2, das wir ein wenig anschauen, auch entdecken. Ernste Töne und den Ton einer großen, tiefen Liebe. Überschrieben habe ich dieses Kapitel eine tragische Liebesgeschichte. Ich werde immer nur auszugsweise lesen. Vielleicht lesen Sie es sich zu Hause mal am Stück. Erstens, eine große Liebe. Eine wunderbare Liebesgeschichte. So beginnt dieses Kapitel und ich lese Jeremia 2, Vers 1 bis 3. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Geh hin und predige öffentlich der Stadt Jerusalem und sprich, so spricht der Herr. Ich gedenke der Treue deiner Jugend und der Liebe deiner Brautzeit, wie du mir folgtest in der Wüste, im Land, da man nichts sät. Da war Israel dem Herrn heilig, die Erstlingsfrucht seiner Ernte. Wer davon essen wollte, machte sich schuldig und Unheil musste über ihn kommen, spricht der Herr. Liebe ist. Also alles begann mit einer Liebesgeschichte. Gott wählte sich dieses Volk. Und in 5. Mose 6, da lesen wir, er wählte dieses Volk nicht deshalb, weil sie besonders stattlich, besonders klug, besonders stark, besonders prächtig waren. Da heißt es ganz schlicht, du warst das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil ich dich geliebt habe. Gott wählt aus Liebe und sagt zu diesem Volk, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Diese Liebe von unserem Gott ist eine erwählende Liebe, eine rettende Liebe, eine voraussetzungslose Liebe und eine ewige Liebe. Vielleicht ist das was vom Allergrößten überhaupt. Eine ewige Liebe. Später wird Jeremia notieren, mit ewiger Liebe, seit jeher und bis in alle Ewigkeit habe ich dich geliebt. Ein Ausleger hat es mal so umschrieben: Du hörst niemals auf, ein Geliebter zu sein. Wenn Sie dieses Sätzlein heute Morgen mitnehmen könnten in diese neue Woche, hätten Sie schon ganz viel. Du hörst niemals auf, geliebt zu sein. Diese Liebe unseres Gottes ist ja die Liebe zum Sünder, als ihr noch Feinde wart, schreibt Paulus in Römer 5. Also man kann geradezu schwelgen in diesem Thema. Gott hat uns lieb. Und nun darf unsere Reaktion sein: Herr, ich hab dich auch lieb. Ich darf mich lieb haben lassen. Und dann Gott wieder lieben. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft. Du sollst lieben müssen. Und das hat jemand auch so schön formuliert, wo der Indikativ gehört wurde, nämlich du bist geliebt, hat diese Frage ihren Sinn verloren, lieben müssen. Oder jemand anders schreibt: Für Geliebte, denen die Ungeheuerlichkeit ihres Geliebtseins, die Ungeheuerlichkeit ihres Geliebtseins bewusst geworden ist, gibt es keine andere Möglichkeit mehr als die, selbst auch zu lieben. Darf ich es ganz schlicht sagen? Glauben heißt eigentlich ganz zuerst sich lieb haben lassen. Sich lieb haben lassen vom lebendigen Gott. Israel hatte auf diese Liebe Gottes geantwortet: Ich denke an deine Jugendliebe, sagt Gott. Und diese Jugendliebe Israels, die äußerte sich ganz konkret, nämlich in der Nachfolge. Ihr seid mir nachgefolgt aus Ägypten heraus, durch die Wüste hindurch. Wer sich so geliebt weiß, der kann nachfolgen. In einem Lied, ich weiß nicht, ob irgendjemand das von Ihnen noch kennt, das muss irgendein uraltes Lied sein, also so aus meinen Jugendtagen, da heißt der Refrain: Ich will dir folgen, wo du auch hingehst. Ich will dir folgen, Jesus, mein Herr. Manche kennen es. Ich will dir folgen, ja, weil du mich lieb hast. Liebe kann es wagen, dem Geliebten zu vertrauen. Liebe kann es wagen, sich dem Geliebten hinzugeben, weil sie weiß, er meint es mit mir gut. Er meint es nicht böse, er kann es nicht böse meinen, er hat mich doch lieb. Liebe kann deshalb dann auch gehorchen. Vielleicht ist Ihnen manchmal auch schon ein bisschen aufgestoßen, wenn der Herr Jesus da in Johannes 15 sagt: Wer meine Gebote hält, der ist's, der mich liebt. Aber eigentlich ist das ein ganz normal, ganz logischer Zusammenhang. Wenn ich weiß, wie ich geliebt bin, dann will ich auch tun, was der Geliebte möchte. Gott lieben von ganzem Herzen. So war das bei Israel. Sie liebten Gott. Wenn wir unseren Gott so lieben, dann heißt es doch auch: Ich habe Jesus vor Augen. Ich schaue ihn mir an, bin gern mit ihm zusammen, weil er hat mich doch lieb. Und da, wo ich geliebt bin, da kann meine Liebe eben auch aufwachen, wieder neu entzündet werden. Ich bin ja so geliebt. Liebe als Antwort darauf, dass ich geliebt worden bin, gibt ein schönes kleines Büchlein, das heißt Ein Mensch wagt zu lieben, wird über eine Missionarin erzählt, die Florence Elshorn. Und Diese Florence sagte einmal, Liebe ist ein unergründliches sich selbst vergessen. Wunderbar. Freilich, diese Liebe zu unserem Gott ist nicht nur eine Frage des Herzens, nicht nur eine Frage schöner Gefühle, das darf es ja auch sein. Es ist auch eine Frage an unseren Willen. Sie, die Sie verheiratet sind, wissen das ganz genau. Liebe ist zum einen eine Herzenssache und zum anderen eine Willenssache. Es ist der Wille zur verbindlichen Zusammengehörigkeit. Der Wille, das Leben zu teilen. Liebe hat nicht nur eine persönliche Seite, sondern auch eine juristische Seite. In Deutschland nennt sich das Ding Trauschein. Und das ist nun das Schöne. Unser Gott schließt auch einen Bund mit uns. Auch das kann man übertragen. In der Bibel ist es so, wenn ein Bund geschlossen ist, dann schließt immer der Große, der Größeren, den Bund mit dem Kleineren. Zu diesem Bund gehört Vertragstreue. Bund, Verbindung. Gott bindet sich an uns. Die deutsche Sprache ist einfach toll, finde ich. Gott verbindet sich mit uns Menschen. Er, von ihm geht die Initiative aus. Und es ist seine Willenskundgabe. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und darauf antwortet das Volk und geht diesen Bund mit ein. Denn klarerweise, ein Bund findet nur dann statt, wenn zwei sich verbinden. Israel antwortet und sagt, du sollst unser Gott sein, wir wollen dein Volk sein. Freilich, wir wissen, dieser Bund wurde von Israel x-mal gebrochen. Von uns vielleicht auch? Untreue. Und das ist nun das ganz Wunderbare in der Bibel. Der Bund, den Gott mit uns schließt, der treue Bund, den er mit uns schließt, ist ein Gnadenbund. Und die Gnade sagt, Gott bleibt mir treu, auch wenn ich untreu werde. Ein Gnadenbund, der auf dem Erbarmen meines Gottes gründet, auf seiner Treue gründet. Das ist der Grund. Das Bild von der Ehe, haben wir gesagt, zieht sich ja durch die Bibel durch. Und die Braut, die Brautgemeinde, der Bräutigam Jesus. Wir haben gerade vorhin diesen Text gelesen, wir leben auf die Hochzeit des Lammes zu. Und da habe ich nochmal gefunden, was in der jüdischen im jüdischen Brautzeremoniell dazugehört. Und da kann man ganz vieles ganz schön übertragen. Nachdem nämlich der Ehevertrag, die Ketuba, aufgesetzt wurde, also der Bundesschluss aufgesetzt wurde, bezahlte der Bräutigam den Brautpreis. Mohar heißt das auf Hebräisch. Für uns heißt es, ihr seid teuer erkauft. 1. Korinther 6. Damit ist die Ehe rechtsgültig. Und dann musste der Bräutigam vor der Hochzeit für seine Auserwählte ein Brautgemach, eine Chuppa, einrichten. Und wie sagt Jesus doch in Johannes 14? Ich gehe hin, ich bereite euch eine Wohnung, ein Brautgemach. Der Vater bestimmte dann den Hochzeitstermin. Klingt uns auch sehr vertraut in den Ohren. Jesus, der sagt, der Vater bestimmt, wann er wiederkommt. Und wenn der Bräutigam sich verzögerte, dann schickte er einen Fürsprecher, einen Tröster, der die Braut ermutigte. Und in der Zwischenzeit schickte der Bräutigam seiner Braut auch Brautgeschenke, die ihr zeigten, so wert, so wichtig bist du mir. Stoffe, Öle und Schmuck. Die Braut ihrerseits nützte diese Zeit zur Vorbereitung, zur Reinigung und sie trug ab da einen Schleier. Und damit war klar, man konnte nicht mehr um sie werben. Das Bild von der Ehe. Ich denke an die Liebe deiner Brautzeit. Ein Zeitgenosse von Jeremia, der Prophet Hesekiel, beschreibt es ja auch einmal sehr eindrücklich und erschütternd in Hesekiel 16. Da wird erzählt, wie der Herr an Israel vorbeiging, wie an einem Findelkind, das blutüberströmt am Straßenrand lag, dem Tod geweiht. Die Israeliten quasi in Ägypten. Und dann heißt da in Hesekiel 16, und dann sagt Gott zu diesem Findelkind, du sollst leben. Du sollst leben. Und ich ging an dir vorüber und sah dich an und siehe, es war die Zeit, um dich zu werben. Da breitete ich meinen Mantel über dich und bedeckte deine Blöße. Und ich schwor dir's und schloss mit dir einen Bund, dass du solltest mein sein. So macht das Gott mit uns Menschen. So geht er an uns vorüber und er sagt zu uns und auch zu jedem von uns, du sollst mein sein, du sollst leben, du darfst mir gehören. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Die höchste Würde. Als ich an dieser Stelle meiner Vorbereitung war, kam mir das Lied in den Sinn, ich bete an die Macht der Liebe. Und deshalb lade ich Sie ein, dass Sie die Nummer 45 aufschlagen. Wer gerne mag, kann jetzt gerne auch aufstehen. Vielleicht machen wir während des Liedes auch nochmal das Fenster auf. Und dann spielt Schwester Christel wieder eine Strophe. Wir lesen die Strophe 1 und 4 und dann kommt noch einmal eine Instrumentalstrophe. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesu offenbart. Ich gebe mich hin dem freien Triebe, wodurch ich Wurm geliebet ward. Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Wie bist du mir so zart gewogen? Und wie verlangt dein Herz nach mir? Durch Liebe sanft und tief gezogen, neigt sich mein Alles auch zu dir. Du traute Liebe, gutes Wesen, du hast mich und ich dich erlesen. Eine große Liebe. Zweitens, eine große Liebe wird zur tragischen Liebesgeschichte. Vor kurzem kam in Idea eine Liebesgeschichte, die sich sicher immer und immer wieder so zuträgt und vielleicht uns ein Stück von dem auch zeigt, was es für unseren Gott bedeutet. Die vierfache Mutter Doreen Paul war glücklich verheiratet. Dann trifft eine Nachricht sie nach 20 Ehejahren wie ein Tsunami. Ihr Ehemann hat ein Verhältnis mit einer anderen Frau und verlässt die Familie. Und sie erzählt, in diesem Moment brach alles in mir zusammen. Sie hatte das Gefühl, in einen ganz tiefen Abgrund zu fallen, fühlte sich wertlos und weggeworfen. Der Mann, der die Liebe ihres Lebens war, der am meisten von ihr wusste, der sie durch und durch kannte, hatte sich abgewendet. Und dann schreibt sie im Nachhinein, später, es ist für mich etwas ganz Wichtiges geworden, dass nicht die Umstände mein Leben bestimmen, sondern das Vertrauen zu Gott. Eine tragische Liebesgeschichte. Israel fällt von seinem Gott ab. Und wenn man dieses Kapitel liest, Jeremia 2 am Stück, dann ist das wirklich erschreckend und erschütternd zu merken, wie das so vor sich geht. Und ich habe versucht, ein paar Stufen dieses Abfalls zu notieren. Das erste, sie vergessen Gott. In Vers 32, da heißt es, vergisst wohl eine Jungfrau ihren Schmuck oder eine Braut ihren Schleier? Mein Gott, mein Volk aber vergisst mich seit endlos langer Zeit. Gott vergessen. Das kann man doch eigentlich gar nicht verstehen, dass eine Braut ihren Schmuck vergisst. Vergesslichkeit? Und doch, wie leicht kann auch uns das geschehen? Wie viel Güte meines Gottes habe ich schon vergessen? Und dann kann aus der Vergesslichkeit eine Gottvergessenheit werden, so ganz langsam. Das merkt man vielleicht gar nicht auf Anhieb. Das kann sich so ganz leise einschleichen. Dass man Jesus nicht mehr zuerst fragt und ihn vielleicht irgendwann gar nicht mehr fragt. Jemand hat mal über unseren Nordosten Deutschlands gesagt, die Menschen haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Aber es geht jetzt hier nicht darum, dass wir mit Fingern nach Nordosten zeigen. Das meine ich nicht. Aber wie kann uns das geschehen? Uns, dem Land der Reformation. Wir im Westen sind nicht besser. Israel vergisst seinen Gott. Und aus diesem Vergessen folgt ein Verlassen. Ich lese jetzt immer so einzelne Verse. In Jeremia 2, Vers 5 spricht der Herr, was haben doch eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie von mir wichen. Sie haben mich verlassen. Sie entziehen sich Gott, der ihnen Gutes tut und Gutes getan hat. Natürlich, sie halten sich immer noch für gläubig. Es gibt immer noch den Tempel, es gibt immer noch Gottesdienste, es gibt immer noch Opfer. Aber es ist, wie jemand sagte, gottloser Glaube geworden. Gottloser Glaube, der nicht mehr nach Gott fragt, der Gott nicht mehr vertraut. Im Vers 27 klagt Gott dann, sie kehren mir den Rücken zu und nicht das Angesicht. Sie wollen Gottes Liebe nicht. Sie wollen sich nicht lieb haben lassen. Ich glaube, es gibt verschiedene Gruppen, auch bei uns in unserer Zeit, von Menschen, die diese Liebe Gottes nicht wollen. Vielleicht, weil sie sagen, ich brauche keinen Gott, mir geht's gut. Oder vielleicht, weil sie sagen, ich bin so schlecht, mich kann Gott sowieso nicht lieb haben. Oder dass wir uns einfach an diese Liebe so gewöhnt haben, dass es uns so selbstverständlich ist. Natürlich, der Liebe Gott ist doch klar, weiß doch jedes kleine Kind. Sie vergessen und verlassen Gott. Und dann machen sie Gott Vorwürfe. Gott hat ja da gesagt, was haben eure Väter Unrechtes bei mir gefunden? Sie sagen, Gott, du machst das nicht recht mit uns. Herr, du führst mich nicht gut, dein Weg ist nicht der richtige für mich. Vielleicht kennen wir so einen Gedanken auch. Und schließlich kommt es dahin, dass sie sich einen Ersatz für Gott suchen. Bei Israel war das so, in Vers 33, da sagt Gott, wie fein findest du Wege, dir Liebhaber zu suchen, weil du deinen Ehemann vergisst und verlässt. Israel sucht sich Ersatz, Götter, die man sehen, anfassen, fühlen kann. Und da klingt nun ganz tief diese Klage Gottes durch. Und diese Verse lese ich am Stück, Vers 10 bis 13. Geht hin zu den Inseln der Kittäer und schaut und sendet nach Kedar, also zu den Heiden. Und gebt genau Acht und schaut, ob es da selbst so zugeht, ob die Heiden ihre Götter wechseln, die doch keine Götter sind, die gar nicht helfen können. Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit, seinen herrlichen Heiland, eingetauscht gegen einen Götzen, der nicht helfen kann. Entsetze dich, Himmel. Wörtlich steht da sogar, lasst euch die Haare zu Berge stehen. Erschrick und erbebe gar sehr, spricht der Herr, denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Völlig unvorstellbar, sagt Gott, dass Heiden ihre Götter verlassen und Israel gibt seinen Gott auf, den herrlichen Heiland, die Quelle. Unser Gott ist die Quelle des Lebens. Eine Quelle ist doch was Schönes, wenn Sie durch den Wald gehen und eine Quelle sehen, das ist doch was Tolles. Das helle, klare, sprudelnde Wasser in Bewegung, voller Dynamik. Und was tauschen Sie stattdessen ein? Ein ausgehauenes Loch, ein schwarzes Loch in einem Felsen, mühsam erbaut. Da steht auch Wasser drin, abgestanden, brackig. Und wenn man Pech hat, so wie in dieser Zisterne, von der unser Text spricht, dann hat diese Zisterne Risse. Und bis man hinkommt, ist kein Wasser mehr drin. Und jetzt müssen Sie sich dieses Bild vorstellen auf dem Hintergrund des wasserlosen Landes Israel, der Wüste. Das ist doch der helle Wahnsinn. Gott ersetzen durch irgendetwas anderes. Aber wir Menschen können tatsächlich nicht ohne einen Glauben leben. Ich war sehr erstaunt, als ich im Blick auf Atheisten, die sich selber Atheisten nennen, las, sie sprechen davon, dass sie eine dezidierte Weltanschauung haben. Eine Sinnorientierung in ihrem Leben haben. Und manche sagen sogar, sie seien spirituell. Da merken wir doch, dass wir Menschen nicht ohne Glauben leben können. Und wenn man nicht an Gott glaubt, glaubt man vielleicht an einen Menschen, an einen Virologen oder an einen Pharmakologen, der bestimmt den richtigen Impfstoff bringt. Oder man glaubt an die Naturwissenschaft, an die Technik, vielleicht auch an Engel. Worauf traut dein Herz? Das ist die Frage. Jemand hat mal viele Fragen gestellt und ich lese sie ganz langsam. Wem vertraue ich über alles? Woran hängst du dein Herz am meisten? Worauf hoffst du letztlich? Und ich sage an der Stelle nochmal tatsächlich, manchmal habe ich den Eindruck, in unseren Tagen, wir hoffen letztlich auf die Impfung. Was ist das ultimativ wichtigste Gut in deinem Leben? Wofür opferst du dich am meisten auf? Für die Gesundheit? Für den Wohlstand? Für einen anderen Menschen? Wenn wir diese Frage beantworten, dann wissen wir, was unser Gott ist. Oder ich kann die Frage auch ganz schlicht umdrehen, worauf kann ich nicht verzichten? Das ist mein Gott. Mary wuchs in einem christlichen Elternhaus auf, in dem auch Bibelworte auswendig gelernt wurde, aber sie rebellierte gegen die Lebensweise ihrer Eltern, ging von zu Hause weg und wollte das Leben voll genießen. Und so wurde Tanzen ihre Leidenschaft. Indem sie versuchte, jede Erinnerung an ihre christliche Vergangenheit zu unterdrücken, lebte sie von einem Tanz zum nächsten. Und dann eines Nachts auf der Tanzfläche fiel ihr schlagartig ein Bibelwort ein, das sie zu Hause als kleines Mädchen auswendig gelernt hatte. Zwiefach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, geborstene Zisternen, die kein Wasser halten. Und da begriff sie schlagartig, wie leer und hohl und durstig ihr Leben geworden war. Und sie ging mitten aus diesem Tanz weg, sagte ihrem Partner, ich kann den Tanz nicht fertig tanzen, und ging nie mehr dorthin zurück, weil sie begriffen hat, Jesus ist der, der mein Leben reich macht, satt macht. Israel hat Gott vergessen, verlassen, sich einen anderen Ersatz gesucht. Und nun muss Gott sagen, ihr seid nichtig geworden. Euer Leben ist ein Nichts geworden, ein Hauch. Dabei sollte euer Leben doch bedeutsam sein, bis in die Ewigkeit hinein Bedeutung haben. Ihr werdet die Folge erkennen. In Vers 19 sagt, du musst inne werden und erfahren, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen. Und das Land wird verunreinigt, muss Gott auch noch sagen. Das wirkt sich aus auf die ganze Gesellschaft. Das wäre ganz schlimm, wenn das jetzt das Letzte wäre. In unserem Kapitel, da spürt man aber auch diesen ganz anderen Ton, nicht nur diesen sehr ernsten Ton, sondern diesen Ton der werbenden Liebe. Und ich habe diesen letzten kurzen Punkt überschrieben, hört doch. In Vers 4, hört des Herrn Wort. Hört doch, höre doch, Deutschland, höre doch, was dein Gott dir sagt. Gott wirbt. Er stellt sich seinem Volk in diesem Kapitel nochmal vor. Er zeigt nochmal, wer er ist. Er sagt, ich bin die Quelle. Er sagt auch, ich bin der Gärtner, ich habe euch als einen Weinstock gepflanzt. Er sagt, ich bin euer Ehemann, ich habe euch lieb. Ich bin der, der euch versorgt. Gott stellt sich seinem Volk noch einmal vor Augen. Hört doch. Und Gott zeigt seinem Volk auch, wer sie sind. Er sagt, ihr sprecht, wir wollen nicht unterworfen sein. Wir wollen selber bestimmen. Autonom nennt man das. Autonomos, ich bin mir selber das Gesetz. Ich bestimme, was gut ist. Und ihr merkt gar nicht, dass ihr Sklaven werdet. Ihr nehmt euch völlig falsch selber wahr. Ihr sagt, wir haben keine Sünde. Und selbst wenn wir welche hätten, wir könnten uns wieder in Ordnung bringen vor Gott. Und Gott muss sagen, in Vers 22, wenn du dich auch mit Lauge waschen würdest und viel Seife nehmen würdest, wäre der Schmutz deiner Schuld immer noch vor mir. Gott zeigt ihnen nochmal, wer er ist, und er zeigt ihnen auch, wer sie sind. Er deckt die Sünde auf, weil er die Sünde wegnehmen will. Und was mich besonders fasziniert in diesem Kapitel, Gott gibt nicht auf. Er redet mit diesem Volk immer noch. Er gibt nicht auf. Er sagt sogar, ich führe zur Not einen Rechtsstreit mit euch. Ich diskutiere mit euch. So wie gute Eltern mit ihren pubertierenden Jugendlichen diskutieren. Um sie zu gewinnen. Und so sagt Gott, ich bin bereit, ich lasse mich darauf ein, ich lasse euch nicht laufen, ich führe meinen Rechtsstreit mit euch, damit ihr wieder umkehrt. Gott bleibt im Gespräch mit seinem Volk. Und vielleicht haben Sie es vorhin beim Lesen in Vers 13 gemerkt, dass Gott sagt, denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mein Volk, er lässt uns nicht einfach laufen, weil er uns lieb hat. Und jetzt ganz zum Schluss tun wir noch einen winzigen Blick ins Kapitel 3, das direkt sich anschließt. Da sagt nämlich Gott, kehrt zurück, ihr abtrünnigen Kinder. So will ich euch heilen von eurem Ungehorsam. Kehrt zurück. Das darf Jeremia noch einmal seinem Volk auch sagen. Kehrt doch bitte um. Und dieser Ruf gilt ja heute auch. Und wenn ich mich irgendwo verirrt habe und weggelaufen bin, dann sagt mein Heilen zu mir, kehrt doch um. Komm doch wieder in meine offenen Arme. Ich will dich heilen. Ich will das, was kaputt und zerbrochen ist, wieder heil machen. Wir kommen ja von Ostern her, von Karfreitag her. Und da heißt es ja in 1. Petrus 2, er hat unsere Sünde an seinem Leib hinaufgetragen in das Holz, damit wir der Sünde gestorben jetzt der Gerechtigkeit leben können und durch seine Wunden seid ihr heil geworden. So einen Heiland haben wir. Also, nicht vergessen, du hörst niemals auf, ein Geliebter, eine Geliebte zu sein. Amen. Wir beten. Herr Jesus, darüber können wir nur staunen und ganz still werden und dir von Herzen danken für diese große Treue, für deine Barmherzigkeit, die uns nicht fallen lässt. Wir danken dir, dass du damals deinem Volk nachgegangen bist und auch uns. Und wir danken dir, dass deine Liebe eine ewige Liebe ist. Wir möchten auch sehr herzlich bitten für die Menschen in unserem Land, die deine Liebe nicht kennen, vielleicht auch nicht wollen. Bitte lass doch diese Botschaft, gerade auch in dieser so schwierigen Corona-Zeit, zu vielen Menschen kommen, dass sie sich lieb haben lassen von dir. Du weißt auch, um wen wir ganz persönlich beten. Bitte geh du den Menschen nach. Wir möchten auch heute bitten für unsere Politiker und für alle, die Verantwortung tragen. Im medizinischen und auch im wirtschaftlichen und im juristischen Bereich. Bitte, Herr, leite du sie. Und die, die dich kennen, denen gib Mut und Weisheit, für dich aufzustehen. Wir bitten dich herzlich auch für die Menschen, die in den anderen Ländern leiden, auch unter dieser Krankheit, aber auch unter so viel anderer Not, unter Hunger, unter Krieg, unter Terror. Wir bitten dich für die, die auf der Flucht sind und für die, die einen lieben Menschen verloren haben. Bitte komm mit deinem liebevollen Erbarmen mitten hinein in diese schrecklichen Nöte. Und wir befehlen dir auch immer aufs Neue unsere Geschwister in der Verfolgung an. Hülle du sie in diese Liebe hinein und bring du sie durch. Auch für Missionare möchten wir beten. Und wenn einer vielleicht gar keinen Erfolg in seiner Arbeit sieht und aufgeben will, dann stärke du ganz neu und ermutige du. Wir danken dir sehr, dass wir alle unsere Anliegen, die großen und auch unsere kleinen, immer wieder dir bringen dürfen. Und wir danken dir, dass du uns auch hörst, wenn wir miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben, zu dem du mich berufen hast. Das ist das Lied 204 und wir hören diese drei Strophen und können sie im Stillen wieder mitbeten.
Thank you.
Dankeschön. Wir laden Sie auch wieder ganz herzlich ein zu den kommenden Gottesdiensten. Und eine kleine Vorausschau, die noch nicht ganz 100%, aber relativ sicher ist. Am 16. Mai, da wäre Anatoli Uschermirski zu einer Freizeit bei uns. Wir haben ja gerade keine Gäste, dürfen ja bis zum 16. auch gewiss keine haben. Dann wird aber vermutlich morgens und am Nachmittag oder Abend werden zwei Festgottesdienste vom Evangeliumsdienst für Israel sein. Der Edi wird nämlich 50 Jahre alt. Und am 16. Mai beginnt auch das jüdische Pfingstfest, Shavuot. Und deshalb werden da wahrscheinlich diese beiden Gottesdienste sein. Sobald wir es richtig wissen, kriegen Sie es auch nochmal schriftlich. Und am Pfingstwochenende, Sonntag und Montag, werden wir Besuch haben von Ehepaar Kamphaus. Die können ja jetzt die kommende Woche eben auch nicht kommen, aber dann werden sie uns drei Gottesdienste halten. Morgens Pfingstsonntag und abends und am Pfingstmontag noch einmal zur Waffenrüstung. Ja, dann haben Sie das schon mal gehört. Dann habe ich da draußen nachher für Sie die neuen Rundbriefe und auch Infos zum Pfingstjugendtreffen, das ja ganz anders stattfinden wird. Wenn Sie wollen, dann schauen Sie doch, dass Sie vielleicht auch irgendwelche jüngeren Leute noch mal darauf aufmerksam machen. Und dafür beten können wir ja alle mal. Nach dem Segen wird Schwester Christel uns noch ein Nachspiel spielen. Da, wenn Sie sich dann also da bitte wieder setzen und zum Segen bitte erheben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.